Das ist eine Triggerwarnung für den folgenden Podcast. In der folgenden Podcast-Folge reden wir über Depressionen und Selbstmord. Informationen und Ressourcen zu diesen Themen findet ihr in unseren Shownotes. Frohe Ostern und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Woman Coverage. Wie bereits angekündigt, widmen wir uns heute der Sportlererkrankung chronische traumatische Enzephalopathie, auch kurz CTE genannt. Wir klären, was CTE überhaupt ist, was für Symptome die Betroffenen haben und besprechen auch die Behandlungsmöglichkeiten. Natürlich habe ich auch heute wieder Anna an meiner Seite. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
Hi Tiziana und auch von mir Happy Easter an alle nochmal. Ich bin super gespannt auf die Folge heute und freue mich sehr, sehr darüber, auch wenn es ein sehr schwerwiegendes Thema ist. Aber ich finde es super spannend, darüber heute zu reden.
Ja, es ging mir auch so. Ich habe mich ja im Vorfeld der Folge mal richtig in das Thema reinwühlen können und da hat man ja auch nicht immer die Zeit oder auch die Motivation und das war ein Thema, das ich schon lange mal mir genauer anschauen wollte. Deswegen freue ich mich da sehr, dass wir das heute besprechen. Ich würde einfach mal damit anfangen zu erklären, was überhaupt CTE ist, also die chronische traumatische Enzephalopathie, CTE, ich werde es jetzt ab jetzt nur noch CTE nennen, ist kürzer und knackiger, ist eine seltene, fortschreitende, degenerative Erkrankung des Gehirns. Betroffen sind Menschen, meistens Sportler, die wiederholten leichtgradigen Schädeltraumen ausgesetzt waren. Und das gilt eben auch, wenn die Schwelle zur Gehirnerschütterung unterschritten wurde. Also es ist dann nicht immer eine Gehirnerschütterung, sondern es kann auch einfach ein leichtgradiges Schädeltrauma sein. Diese wiederholten Schädeltraumen führen dann eben zu einer zunehmenden Zerstörung von Nervenzellen und zu einer abnormen Anhäufung des Tau-Proteins. Und das tritt eben auch, dieses Tau-Protein tritt eben auch bei Alzheimer-Krankheit auf oder auch bei anderen neurodegenerativen Krankheiten. Meist tritt die Krankheit, wie eben schon erwähnt, bei Sportlern auf, die eben zahlreiche Schläge oder Stöße gegen den Kopf erlitten haben, die häufig mit dem Kopf auf den Boden gestürzt sind. Und ja, prädestiniert sind dafür eben die Sportarten Boxen, American Football oder eben auch Eishockey. Aber auch, und das fand ich sehr interessant, Fußball. Weil klar, da gibt's ja auch mal wieder alleine, wenn man Kopfball mal selber gemacht hat, dann weiß man ja auch, was da auf dem Kopf teilweise einwirkt, was für Kräfte. Und eben auch, Fußballer kommen ja auch öfter mal auf den Boden auf, ziemlich mit ordentlich Schmackes und deswegen hat beispielsweise auch der DFB im Sommer 2019 erstmals Profifußballspieler zu Untersuchungen bezüglich Gehirnschäden und CTE aufgefordert. Ja, Anna, jetzt starten wir mal mit dir eben auch richtig in den Podcast rein. Wie hast du denn von CTE erfahren und hast du dich eigentlich schon mal mit der Krankheit im Vorfeld auseinandergesetzt?
Davon erfahren war, glaube ich, tatsächlich durch den ganzen Aaron Hernandez-Fall, über den wir ja später noch ein bisschen sprechen auch. Das war so das Erste. Und dann habe ich tatsächlich auch die Fußballsache mitbekommen. Also, dass da der DFB das eben damals gesagt hat und dass das ganz, ganz schönes Raunen gab in der Fußballgemeinschaft, weil halt von meinem Gefühl zumindest her diese ganzen Gehirnerschütterungen im Fußball immer sehr stillgeschwiegen werden irgendwie. Also das ist dann nicht so ein Thema wie jetzt halt im Football, wo du halt vom Feld kommst, wenn du vielleicht einen Verdacht hast auf eine Gehirnerschütterung. Das sieht man ja im Fußball irgendwie eher weniger. Und richtig damit auseinandergesetzt, also jetzt ganz, ganz tiefgreifend nicht. Aber ich hatte dann doch schon ein paar Artikel darüber gelesen und auch die German Seahawkers hatten da eben eine extra Website gewidmet und ein Projekt gestartet. Das war vor, ich glaube 2018, vor so 2-3 Jahren. Und durch die Sachen bin ich halt schon öfter darüber gestolpert, sage ich jetzt mal.
Ja, geht mir eigentlich genauso. Ich bin, glaube ich, auch erst so seit ein, zwei Jahren sensibilisiert, was das Thema betrifft. Klar, jetzt durch diese riesige Netflix-Doku, die werde ich auch später nochmal erwähnen, von Aaron Hernandez, also wo es um seinen Fall geht, sind, glaube ich, viele Leute auch nochmal drauf aufmerksam geworden. Und eben auch so durch dieses ganze Concussion-Protocol und so, kann man ja das im Grunde gar nicht mehr komplett umgehen, dieses Thema, weil du ja eigentlich bei fast jedem Spieltag mindestens einen Spieler hast, der vom Feld runter muss, weil er sich eben eine Concussion zugezogen hat. Genau. Deswegen finde ich es auch ganz interessant, sich mal Statistiken anzugucken, wie häufig CTE tatsächlich auftritt, weil man könnte, glaube ich, denken, dass es eine sehr seltene Krankheit ist. Das ist aber gar nicht unbedingt der Fall, vor allem wenn man sich eben Sportler mal genauer anschaut. Also laut der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft wurden bei schätzungsweise rund 15% aller Sportler, die im Laufe ihres Lebens Kontaktsportart ausgeübt haben, eben schon mal eine CTE festgestellt. Studien der NFL besagen, dass 28% der NFL-Spieler später einmal an schweren kognitiven Beeinträchtigungen, wie eben beispielsweise CTE, leiden werden. Und dann gibt es eben noch von der Boston University eine Studie, die hatten 111 Gehirne von ehemaligen Footballspielern untersucht. Und bei 110 von 111 wurden eben CTE erkannt. Ja, Anna, was würdest du sagen, mit welchen Symptomen bringst du denn CTE in Verbindung? Also was kommt dir jetzt sofort in den Kopf, wenn du an CTE denkst?
Also das erste Problem, was mir direkt in den Kopf kommt, ist auf jeden Fall, dass man es ja erst feststellen kann, also definitiv sagen kann, dass die Person CTE hat, nachdem sie gestorben ist. Weil man ja nur momentan nur durch die Obduktion des Gehirns das feststellen kann. Also das fällt mir sofort ein. So im Footballer-Aspekt fällt mir auf jeden Fall direkt ein, so gesteigerte Aggressivität. Also gerade auch, was ja Aaron Hernandez sehr gut beschreibt, wie der sich entwickelt hatte. Und dann aber auch so typische Alzheimer-Symptome, also Vergesslichkeit, dadurch vielleicht auch eine gewisse Aggressivität. Also die Sachen fallen mir da so ein.
Ja, da liegst du auf jeden Fall schon goldrichtig. Man unterscheidet eben zwischen zwei verschiedenen Symptomgruppen. Das eine wäre eben Veränderungen kognitiver Fähigkeiten, wie eben das episodische Gedächtnis. Das wäre dann eben tatsächlich, dass man Ereignisse einfach vergisst. Und ja, exekutive Funktionen, das wäre dann eben sowas wie Selbstkontrolle, Organisation, Probleme lösen. Das sind eher Symptome, die so um das 50. Lebensjahr auftreten können. Und wenn man dann deutlich älter ist, also so um das 70. Lebensjahr, kommen dann Sachen hinzu, wie eben Auffälligkeiten im Verhalten, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, aggressives, impulsives und gewalttätiges Verhalten, was dann oft gar nicht zur Person passt. Also wie die eigentlich normalerweise ist, hat dann oft eine 180-Grad-Wendung und eben auch Veränderungen in der Stimmung der Person, also häufig Depressionen, Suizidgedanken. Ja, und aktuell, das ist eben sehr, sehr krass und traurig, es gibt halt keine Behandlungsmöglichkeiten, um dieses abgelagerte Tau-Protein eben zu entfernen oder zu reduzieren. Das heißt, selbst wenn man es aktuell bei noch lebenden Personen wirklich zu 100% feststellen könnte und diagnostizieren könnte, man könnte nichts tun. Es gibt zwar so gewisse Möglichkeiten wie beispielsweise viel Schlaf oder auch irgendwie sich fit zu halten, wo halt eben Mediziner sagen, das könnte halt dem entgegenwirken, so ein bisschen wie eben auch bei einer Alzheimer-Erkrankung. Aber das ist ja kein Cure, also deswegen wird dein CTE jetzt auch nicht unbedingt langsamer sich entwickeln. Ich glaube, das ist halt aktuell das Einzige, was sie dir halt so als Hoffnungsschimmer geben können. Aber das ist schon sehr, sehr krass, wenn man sich überlegt, dass diese Leute halt wirklich eigentlich nichts machen können, um dagegen anzukämpfen. Wenn du jetzt diese Symptome eben hörst und man bedenkt, dass eben voraussichtlich ein Viertel der Spieler mal kognitiv eingeschränkt sein werden und 15% der Sportler sogar mit CTE betroffen sind im Alter. Findest du denn, das steht im Verhältnis? Also man verdient ja gerade jetzt im Bereich American Football beispielsweise, wenn du in der NFL spielst, gutes Geld. Es ist ein Traumjob für viele. Aber wenn du eben wüsstest, dass die Möglichkeit besteht, im Alter CTE zu bekommen, Wäre das für dich dann überhaupt noch ein Traumjob? Also könntest du dir vorstellen, dann noch NFL-Spieler zu werden?
Ich glaube, das ist super schwierig zu beantworten, weil ich nie professionelle Sportlerin für irgendwas werden wollte. Weil ich glaube, da hast du schon eine gewisse Art einfach an dich, wenn du irgendeine Sportart professionell machen willst. Für mich selber wäre es tatsächlich was, wo ich sage, solange es dann nicht, weiß ich nicht, bessere Helme gibt und man irgendwie eine Art Heilung dafür hat, wäre es tatsächlich ein Ausschlusskriterium für mich, einfach weil es dich halt so krass beeinträchtigen kann und Dinge, die dein Verhalten verändern, das finde ich halt immer das Problem. So, also weil wenn man sagen kann, naja, du kannst ja halt einen Fuß brechen, ist auch scheiße und da kann auch viel passieren, aber es verändert halt dein Verhalten nicht und deine Gedanken. Aber wenn man jetzt halt eben bedenkt, dass dadurch eben dein Verhalten sich ändern kann, du Depressionen, Suizidgedanken bekommen kannst, das ist halt so eine Stufe, wo ich dann selber sage, okay, da würde ich halt dann sagen, nee, das möchte ich nicht. So.
Ja, also für mich wäre es, glaube ich, ähnlich wie bei dir. Also ich kann mir nicht vorstellen, mit so einem Risiko einen Job auszuüben. Und man muss ja wirklich sagen, schaut man sich die NFL regelmäßig an, dann merkt man ja, wie oft Spieler eben auch mit Concussions regelmäßig vom Platz gehen. Und dann, ja, es gibt jetzt dieses Protokoll, das verfolgt wird. Und das finde ich auch gut. Also es ist ja auf jeden Fall mal der richtige Schritt in die richtige Richtung. Aber eben mit diesem Risiko im Hinterkopf zu spielen, so ja, es kann gut sein, dass ich mit 40, 50 oder auch mit 70 einfach wirklich schwer krank bin und ich nichts dagegen machen kann. Man kann ja, wie gesagt, nicht mal irgendwelche Tabletten nehmen. Du kriegst halt dann, wenn's gut läuft und du hast beispielsweise Depressionen oder so, kriegst du halt irgendwelche Beruhigungsmittel oder Aufputschmittel, die halt andere Depressive auch kriegen. Aber du kannst ja nicht mal, wie beispielsweise in der Therapie, dann irgendwie zurück zum Wurzel des Ganzen kommen, weil du ja, es gibt ja kein klassisches Problem, wo du sagst, daher kommen die Depressionen, sondern es ist ja dann einfach, dass dein Gehirn eben mit diesen Tauproteinen nicht klarkommt und da eben halt ein Schaden entstanden ist, der irreparabel ist. Und deswegen sehe ich das ähnlich wie du. Mir wäre es das, glaube ich, nicht wert, weil ich finde halt einfach auch so eine NFL-Karriere, haben wir auch in der letzten Folge ja ausführlich besprochen, die kann halt einfach, weiß ich nicht, nach 5 Jahren vorbei sein. Und in den 5 Jahren kannst du aber eventuell schon so viele Hits bekommen haben, dass, ja, willst du 5 Jahre im Vergleich setzen zu, keine Ahnung, 50 Lebensjahren? Das wäre es mir halt nicht wert, muss ich sagen.
Aber dann mal eine Gegenfrage an dich, weil das eine Frage ist, die mich tatsächlich auch schon öfter beschäftigt. Wie siehst du das als Zuschauer? Weil dadurch, dass wir den Sport anschauen, Game Pass haben und auch den Podcast unter anderem ja machen, geben wir ja der NFL Aufmerksamkeit und auch Zuschauer und Zahlen und der Sport wird populärer. Siehst du das irgendwie schwierig mit so einem Wissen, dass die Spieler, die da spielen, sich solchen Gefahren unterwerfen?
Ja, jein, würde ich sagen. Also klar, manchmal habe ich den Gedanken schon auch und denke mir dann auch, ja, hat schon ein bisschen was von so Gladiatoren-Spielen. Ja, ja. Auch so ein bisschen so Bauernopfer, ja, damit halt irgendwie Millionen von Menschen entertained werden und sonntags was zu tun haben, so nach dem Motto, müssen sich halt paar Tausende halt irgendwie opfern, in Anführungszeichen. Andererseits denke ich mir, niemand wird gezwungen, in der NFL zu spielen. Das sind mündige Bürger und die können sich diese Entscheidung also selber überlegen, ob sie das wollen oder ob ihnen das wert auch ist. Ich finde vor allem, jetzt ist es auch noch mal was anderes, weil jetzt ist ja eben auch bekannt, dass es diese Erkrankung gibt und du kannst es halt selber auch abwägen. Ich finde, krasser sind eben auch die Fälle von vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren, als ja auch der Schutz noch viel geringer war.
Und wenn man sich die Helme anschaut,
von ja, damals, das ist genau, so krass. Ja, die Helme ja. Und eben auch, wie die NFL ja auch mit dem Problem damals umgegangen ist, wie lange das auch abgestritten wurde und die Betroffenen ja erstens A, gar nicht wussten, dass sie das haben und B, auch nie eine Entschädigung dafür bekommen haben. Die, muss ich sagen, tun mir richtig, richtig leid. Und da habe ich wirklich auch größten Respekt vor den Leuten, die halt damals das irgendwie, wie gesagt, trotzdem den Sport gemacht haben und jetzt kriegen sie halt die Rechnung dafür so. Heute finde ich, ist es, wie gesagt, ein bisschen was anderes, weil eben erstens der Schutz ist schon ein bisschen besser zumindest und du weißt eben auch so im Grunde, worauf du dich einlässt.
Ja, auf jeden Fall.
Oder wie siehst du das?
Nee, sehe ich genau. Also das ist halt immer so ein Konflikt, den ich habe. Also sei es mit dem Thema, was wir vor 2 Folgen besprochen haben, also Straftäter oder sehr fragwürdige Spieler, die in der NFL noch spielen oder halt auch so Sachen wie CTE oder auch andere Gefahren, die sich die Spieler aussetzen, weil dadurch, dass man es halt schaut, wie du schon sagst, unterstützt man das Ganze ja auch, aber die Leute entscheiden sich ja selber dazu, das zu machen und ihren Körper da einzusetzen. Was ich mir halt wünschen würde, ist auf jeden Fall, dass die NFL da noch mehr in die Forschung reingeht. Also egal, ob jetzt für wie kann man CTE vielleicht schon am lebenden Menschen zu 100% diagnostizieren, bessere Helme, ein Verfahren, um es zu behandeln. Also das, da sehe ich halt die NFL in der Pflicht, weil das sind die, die es machen müssen. Da wird sonst wahrscheinlich nicht so viel Forschung reingesteckt werden, wenn halt nicht eine Organisation wie die NFL dahinter steht und sagt, hey Leute, macht euch mal ran, wir wollen das.
Ja, absolut. Und ich meine, es ist ja auch eine Geldfrage. Also die NFL verdient so unglaublich viel Geld. Dann können sie ja zumindest, weiß ich nicht, und wenn es nur 5% der Einnahmen jedes Jahr, das wären ja schon ein paar Milliarden wahrscheinlich, wenn die alleine auf Forschung verwendet werden, wie du schon sagst, da kann man auf jeden Fall noch so viel machen. Und wenn es nur ist, wie beispielsweise Therapiemöglichkeiten, dass man Leute, die halt da wahrscheinlich davon betroffen sind, man kann es ja zu 100% bis zum Tod nicht feststellen, dass man denen zumindest irgendwie, halt was anbieten kann, wenn die schon ja diese Strapazen auf sich nehmen und sagen, sie spielen trotzdem in der NFL. Also passend dazu würde ich auch mal kurz noch drauf eingehen, wie sich so ein CTE eben auch entwickeln kann, weil es ist eine Krankheit, die immer schlimmer wird und die auch nicht bei jedem gleich schwer auftritt. Also die leichteste Form von CTE ist eben einfach Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche, Depressionen und eben auch leichte Vergesslichkeit. Bei der zweiten Stufe ist es dann schon sehr viel mehr im Fokus die Depression und eben auch die Vergesslichkeit. Aber eben dann fangen auch schon so Sachen an wie Sprachstörung oder eben auch Muskelschwund. In Stufe 3 wird es dann, Emotionskontrolle wird immer schwieriger, also was wir vorhin schon hatten mit eben Aggressionen und so weiter und so fort, aber auch Störungen der optisch-räumlichen Funktionen, also beispielsweise viele sehen dann nicht mehr so gut und haben auch nicht mehr so ein räumliches Gefühl eben und eben auch sowas wie Stimmungsschwankungen und Antriebslosigkeit. Und ja, die schwerste Stufe ist dann eben Stufe 4. Da ist dann wirklich Demenz, Störung der Sprache. Man hat Verfolgungsgedanken, was ich auch super creepy finde. Also es geht dann schon so Richtung Schizophrenie. Und der Gang kann auch gestört sein, also dass man teilweise nicht mehr selbst gehen kann. Und bei allen Phasen, und das ist wirklich erschreckend, haben alle Betroffenen Suizidgedanken. Also fast alle, die CTE haben. Deswegen gibt es da auch so viele Suizide und Selbstmorde eben, weil die sehr, sehr oft dazu neigen, keine Hoffnung mehr zu spüren, antriebslos, eben typische Depressionen. Und dann, wenn du dann auch noch beispielsweise Verfolgungsgedanken hast, also das ist schon echt heftig. Diagnose hast du ja auch schon vorher kurz angesprochen. Aktuell kann eben CTE nur nach dem Tod eindeutig festgestellt werden, weil da das Gehirn dann eben untersucht werden kann. Und zwar ist es nämlich das Tückische mit so einem, wie nennt man das denn, MRT, glaube ich, heißt es, wo eben einfach das Gehirn sozusagen fotografiert wird. Ich weiß jetzt nicht den perfekten Ausdruck, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Da entdeckt man nämlich oft CTE gar nicht, weil das Gehirn von außen in dem Sinne noch gut aussieht. Aber sobald man das Gehirn dann sozusagen, die Pathologen das dann so wirklich auseinandernehmen, und man sieht es auch ganz gut in dem Film, wo ich später noch drüber sprechen werde, da ist es sehr gut dargestellt, dass die wirklich das Gehirn dann so in so ganz dünne Scheiben schneiden. Es wird jetzt ein bisschen eklig, aber das legen sie dann tatsächlich eben diese Proben unter das Mikroskop, und da sieht man dann erst eben diese Proteine, die eben sich ablagern, dieses Tauprotein. Und bei Lebenden kann man aktuell zwar so Kernspintomografien machen und auch gewisse Analysen, wo eben dieses Eiweiß nachgewiesen werden soll, aber es ist halt noch nicht zu 100% machbar, dass man da halt dann sagen kann, ja, du hast CTI und genau, deswegen viele Betroffenen können es nur vermuten. Ich glaube, wie gesagt, der Stand jetzt ist zwar schon deutlich besser als vor beispielsweise 10 oder 15 Jahren, aber ja, sagt dir der Film Erschütternde Wahrheit denn was?
Der sagt mir was. Ich habe bisher aber nur den Anfang gesehen und habe ihn dann ausgeschaltet, weil er mir direkt am Anfang zu amerikanisch war. Also wenn ich halt so einen Film über so ein Thema angucke, dann will ich da halt eine Doku und keinen Hollywood-Film, wenn man da so versteht, was ich, also der ist mir halt einfach zu sehr Film dafür, dass es um so eine Sache geht. Und wenn ich darüber was wissen will, dann möchte ich halt eine richtige Doku sehen und nicht so ein in der Art Doku-Film. So.
Ja, verstehe ich auf jeden Fall. Dennoch glaube ich, dass der Film für viele, die sich vielleicht mit dem Thema auch noch nicht so krass auseinandergesetzt haben, ein ganz guter Einstieg ist. Es geht eben um die Geschichte, es ist eine wahre Geschichte von dem Pathologen, der CTI überhaupt entdeckt hat. Das ist ein Nigerianer. Und genau, von dem wird eben die Geschichte erzählt. Der wird gespielt von Will Smith. Ist jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingsschauspieler, aber ist halt so. Und ja, ist sehr amerikanisch auf jeden Fall, der Film. Den könnt ihr auf Amazon Prime angucken derzeit, falls ihr das habt. Gibt's in Englisch und in Deutsch. Auf Englisch heißt der Concussion. Und es geht eben darum, dass die Geschichte von eben diesem Pathologen und dem allerersten Fall Michael Webster, das war ein Spieler, der für Kansas City gespielt hat, der ist an einem Herzinfarkt gestorben und von dem die Geschichte wird dann eben auch so in dem Film miterzählt. Der wird dann nämlich obduziert von eben besagtem Pathologen und der stellt dann eben Muster in dem Gehirn eben fest und macht das auf eigene Kosten. Ich glaube, er zahlt schlussendlich $20,000, um eben dieses Gehirn richtig zu analysieren, weil eben da niemand Geld für ausgeben will. Und ja, es geht dann noch um zwei weitere Fälle, um Jovan Belcher und Junior So, die beide Selbstmord begangen haben. Ich glaube, So hat sogar auch noch seine Frau umgebracht. Und es waren alles circa im selben Zeitraum. Während die Spieler im Film, aber bei den Steelers spielen, sind die im echten Leben eben teilweise bei den Chiefs gewesen. Also es werden schon manche Sachen so ein bisschen abgewandelt. Und was mir halt eben nicht so gut gefallen hat an dem Film, ist eben, dass halt so auch so eine Love Story dann noch erzählt wird von diesem Pathologen, der dann irgendwie ja auch noch eine Frau kennenlernt. Und der Film zieht sich auch so ein bisschen, weil es geht dann auch ganz viel so darum, dass der enorm bedrängt wird von der NFL, aber auch von Football-Fans. Und manchmal, muss ich auch sagen, fand ich es ein bisschen unlogisch, wie in was für einem Licht eben auch die NFL und auch allgemein der American Football dargestellt wird, weil es eben so, als ob das so ein Sport wäre, der irgendwie das so krass feiern würde, wenn jemand so richtig irgendwie auf den Boden kracht und irgendwie bewusstlos wird. So kommt es ein bisschen rüber.
Okay.
Was ja nicht der Fall ist, finde ich. Also so empfinde ich es jedenfalls nicht. Ich finde auch, American Football hat ja auch so viele Penalties und so, um eben auch viele Fouls zu vermeiden.
Weiß man, welche Produktionsfirma dahinter steht?
Ich glaube Universal, wenn ich mich nicht täusche.
Okay.
Ja. Genau, aber was ich ganz interessant fand, war eben, dass sie auch erklären, dass beispielsweise das menschliche Gehirn eigentlich nur 60 G aushält und bei einem Zusammenprall von zwei Köpfen aber alleine schon 100 G entstehen.
Krass.
Und eben dieser Michael Webster, diesen Fall, den sie da eben auseinandernehmen, ist eben, hatte alleine in seiner langen Karriere 70.000 Hits. Und das ist natürlich schon enorm. Es wird dann auch zum Beispiel darauf eingegangen, dass sie so gewisse Tests gemacht haben, also die NFL dann mit gewissen irgendwie so mit irgendwelchen Schimpansen, denen sie halt irgendwie Helme aufgezogen haben und so. Aber ich weiß nicht, ob das alles erfunden ist. Deswegen, ja. Man muss den Film, glaube ich, auch so ein bisschen mit einem kleinen Lächeln nehmen. Aber für alle, die wirklich sagen, die eher so wie du sind, Anna, dass sie halt wirklich Fakten wollen und Dokumentationen. Ich habe gesehen, dass bei YouTube enorm viele Dokumentationen gibt, wenn ihr einfach eingibt, CTE. Unter anderem auch von CNN, eine ziemlich lange Doku. Genau. Ja, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass eben dieses Protein, das eben bei so kleineren Erschütterungen entsteht, dafür sorgt, dass das Gehirn halt verstopft. Also ich glaube, sie haben es so ein bisschen mit so einer Metapher erklärt, dass so Zement wird irgendwie in Abfluss geschüttet und dann verstopft der Abfluss. Und so soll es sozusagen so ein bisschen erklärt werden, was CTE ist.
Okay.
Und das gleicht eben sehr dem Frühstadium von Alzheimer.
Krass.
Genau. Und wir hatten ja vorher schon kurz erwähnt, oder du hattest es ja erwähnt, den Fall Aaron Hernandez. Der ist ja wirklich komplett durch die Presse gegangen, aus verschiedenen Gründen. Hast du denn eine Meinung zu dem ganzen Thema? Und vielleicht magst du ja auch ein bisschen kurz erklären, worum es da überhaupt ging.
Eine Meinung finde ich zu dem Fall super, super schwer, weil er selber dazu nichts mehr sagen kann. Alles, was man jetzt hört in der Presse, ist halt seine Verlobte. Haben die geheiratet?
Ich glaube, die haben geheiratet.
Okay, dann von seiner Frau und sein Bruder ist noch sehr, sehr aktiv. Der hat auch ein Buch veröffentlicht. Wo es eben darüber um Aaron Hernandez geht und das Ganze. Was ich bei dem Fall Aaron Hernandez immer sehr, sehr schwer finde, ist, dass seine Sexualität oftmals im Mittelpunkt steht. Weil man halt immer wieder hört, oder es wird immer wieder eingeschmissen, so von wegen, ja, vielleicht war er ja doch homosexuell und hatte was mit Spieler XY aus seiner Kinderjugendmannschaft, wie auch immer. Aaron Hernandez kommt auf jeden Fall aus einem eher ärmeren Elternhaus. Also so von der Doku, wie das geschildert wurde, war auf jeden Fall sein Vater jetzt auch nicht der Vater des Jahrtausends. Und der ganze Fall, und man weiß ja immer noch nicht so wirklich, also es gibt ja immer noch offene Fälle, wo man halt sagt, so ja, das könnte dazu passen, man weiß es aber nicht so richtig und im Endeffekt weiß man ja, glaub, nur bei einem Mord ganz sicher, dass er den begangen hat. Aber es ist auch letztes Jahr, glaub, meines Wissens nach, nochmal ein Fall aufgetreten, wo man gesagt hat, so ja, da waren die gleichen Leute beteiligt, wie bei dem Mord, für den Aaron Hernandez verurteilt wurde. Und ob nicht Aaron Hernandez in dem anderen Mord auch mitverwickelt ist. Also auch nach seinem Tod kommen da immer noch neue Sachen ans Licht. Ich habe die Doku auf jeden Fall geschaut. Ich fand die Doku auch sehr erschreckend, weil ich, also erstens fand ich es krass, dass die Patriots ihm halt immer noch eine Chance gegeben haben, obwohl er ja schon Probleme hatte im College. Und dann hatte ich aber auch das Gefühl, dass sich die Patriots ganz, 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 ganz schnell von dem Spieler entfernt haben und halt nie jemand wirklich eine Rücksicht auf ihn genommen hat, von wegen, weil damals war es schon bekannt, dass es CTE gibt. Und es war nie so, dass man irgendwie geschaut hat, wie kann man ihm denn helfen, so dass es im Schluss ja auch zu dem Selbstmord von ihm gekommen ist. Was ich ganz, ganz erschreckend fand in der Doku, waren auch die Original-Telefonaufnahmen, die man da hört, von da redet er mit seiner Frau und auch mit seiner Mutter. Und die fand ich wirklich super bedrückend. Also einfach so die Stimme von ihm dann nochmal zu hören. Und man merkt dann halt auch, also in einem Gespräch ist es super hyped. Und genau, man hört auch Gespräche mit seinem Anwalt eben, die da veröffentlicht wurden. Und in einem Gespräch ist er super hyped und im nächsten ist er super, super down und bedrückt. Und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr bedrückender Fall, finde ich. er hat ganz, ganz schlimme Dinge gemacht, aber man weiß halt nicht, inwiefern da CTE eben eine Rolle gespielt hat.
Ja, vielleicht noch ganz kurz für Leute, die den ganzen Fall gar nicht verfolgt haben. Also es kam ja daher, dass er im Knast saß oder dass er wirklich lebenslänglich hat er, glaube ich, bekommen, oder?
Lebenslänglich, ja.
Dass er eben, glaube ich, von seiner Verlobten den Bruder umgebracht hat.
Ja.
Also es gab ja mehrere Fälle, aber für den wurde er zumindest, glaube ich, dann auch tatsächlich verurteilt. Und er war davor
ja,
eben.
Man muss ja dazu sagen, der Fall, also wenn man sich die Doku ansieht, man sieht auch, dass da war niemand, ich sag jetzt mal, Kluges am Werk. Also es gibt Security-Footage und alles. Also das ist wirklich ganz, ganz schräg.
Ja, die Doku heißt Der Mörder in Aaron Hernandez, gibt's bei Netflix, ist auch relativ neu. Ich glaube, die kam letztes Jahr raus. Also falls ihr da Interesse habt, packen wir euch den Link auch gerne nochmal in die Infobox. Aaron Hernandez hat sich dann im Alter von 27 Jahren in seiner Zelle das Leben genommen. Passt wieder zum Thema Depression, Suizidgedanken. Also es passt schon enorm viel. Die Witwe von Aaron Hernandez hat auch im Anschluss, also nachdem er bereits verstorben war, die NFL verklagt. Nachdem man ja dann ihn eben obduzieren konnte, gab es nämlich dann neue Ergebnisse, was sein Gehirn betrifft. Und das besagt wohl, dass er bereits im dritten Stadium von CTE war. Und das Krasse ist eben, scheinbar gab es noch keinen Fall, wo sozusagen in so einem jungen Alter, also er war ja erst 27 Jahre alt, schon so ein schlimmes Stadion von CTE gab. Also er muss wirklich schon extrem gelitten haben, weil wir haben ja vorhin gehört, was es alles für Symptome gibt. Das heißt natürlich nicht, dass es okay ist, Leute umzubringen. Und das möchte ich jetzt auch gar nicht irgendwie abmildern. Nur um das so ein bisschen ins größere Ganze so zu packen. Ja, es ist schwierig, wie du schon sagst. Man kann nicht wirklich ihn mehr dazu befragen. Er selber hat sich, glaube ich, dazu auch nie geäußert, oder? Hat er jemals gesagt, ja, ich habe CTE oder weißt du da was?
Nee. Der war, was aber in der Doku auch besprochen wurde, es gibt auch noch eine Amazon-Doku, aber das ist eben nicht die bekannte, dass er ein bisschen geschockt war, dass er verurteilt wurde. Und das ist halt für mich schon so ein Hinweis, so, okay, es gibt Videoaufnahmen von dir, man hat, glaube ich, auch die Waffe bei ihm. Also es gibt halt so viele Hinweise auf ihn, dass er das war, dass es halt sehr verwunderlich ist, warum er so schockiert war. Und er hat ja dann auch, wie gesagt, man hört in der Doku auch Ausschnitte von Telefonaten. Und da sagt er auch so, ja, er kommt raus. Wo man sich dann denkt so, nein.
Also, ja, aber das spricht ja auch wieder fast
genau,
für CTE, weil es ja
genau,
so Realitätsverlust ist, ja, weil es auch irgendwie, wie du schon sagst, wenn er manchmal auch so gut drauf war und dann wieder so down, das ist ja dann auch wieder eben so himmelhoch jauchzend oder wie sagt man da? Und
ja,
bitterlich betrübt oder so. Ja, also man weiß es nicht sicher. Ich weiß jetzt auch nicht, das ist, glaube ich, erst letztes Jahr oder vorletztes Jahr gewesen, dass die Witwe da jetzt eben die NFL verklagt hat. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt schon eine Entscheidung gibt von Gericht. Aber es gibt eben noch weitere Fälle, wie beispielsweise Ex-Profis David Russell, Andre Waters oder Shane Dronet, die sich alle nach ihrer Karriere das Leben genommen haben. Und bei allen wurde nach ihrem Tod eben CTE festgestellt. Also gerade eben dieses Depression, Suizid ist scheinbar wirklich, das zieht sich so krass durch, was ja schon echt schockierend ist. Bisschen wollte ich noch einordnen, wie ist der aktuelle Stand? Also 2011 gab es eben diesen riesigen Rutsch an Klagen von NFL-Spielern, ehemaligen. Bis zu 5.000 sind tatsächlich vor Gericht gegangen. Weil sie eben sagen, die NFL hat sie in ihrer aktiven Karriere nicht ausführlich sozusagen über die Risiken aufgeklärt. Und die Liga hat dann aber Einigungen mit denen erzielt unter der Prämisse, dass eben nicht veröffentlicht werden darf. Und das ist schon krass, dass was sie eben zu dem Zeitpunkt gewusst haben. Also vielleicht gab es da schon längst irgendwelche Ergebnisse, die die NFL halt vertuscht hat. Weiß man nicht.
Das ist so schräg. Also
Ja, und da wurde eben extrem viel Geld gezahlt. Dann 2017 hat die NFL gingen eben diese ersten Zahlungen raus an Spieler mit CTE. $1 Milliarde wurde insgesamt bezahlt. Das sind umgerechnet 830 Millionen Euro. Und was die NFL natürlich auch noch gemacht hat, und das ist natürlich gut, dass sie einige Regeländerungen zum Schutz der Spieler eben und zum Schutz auch gegen Kopfverletzungen eingeführt hat. Das war 2018. Seitdem werden Fouls härter bestraft. Und sie haben jetzt eben auch diese Medizinzelte. Und dann kommen wir jetzt auch noch mal zum Thema Concussion Protocol. Soll ich das noch mal kurz erklären, würde ich sagen, weil das weiß vielleicht gar nicht jeder, was das genau bedeutet. Also es gibt da zwei Spotter, die eben mit Fernglas und Video-Replays Live-Spiele gucken und schauen, dass eben sich Spieler keine schlimmeren Kopfverletzungen zuziehen. Und wenn das eben doch der Fall sein sollte und sie da irgendwie was vermuten oder eine Situation gesehen haben, ja, das könnte sein, dass jemand eine Gehirnschädigung erlitten hat, dann treten sie per Funk eben mit den Coaches und dem medizinischen Stab von dem Team eben in Kontakt. Und dann gibt's eben ein Medical Timeout und der Spieler wird behandelt. Es gibt eben gewisse Punkte, auf die diese Spotter eben achten. Das wäre zum einen, ja, dass das Bewusstsein verloren wird, dass es Schwierigkeiten gibt, nach einem Hit wieder aufzustehen, dann eben auch Koordinations- und Gleichgewichtsprobleme, ein leerer oder verwirrter Blick, Orientierungslosigkeit, Griff an den Kopf oder eben auch sichtbare Gesichtsverletzungen. Ja, genau. Und wenn mindestens eines dieser Symptome eintritt, dann muss der Spieler eben an der Seitenlinie so einem Test unterzogen werden. Und dafür gibt es, glaube ich, auch dann diese Medizinzelte, da soll man ja dann nicht zugucken. Bei diesem erreicht er dann eben eine bestimmte Punktzahl und die wird dann verglichen mit der Punktzahl, die er erreicht hat, als er noch nicht sozusagen eins dieser Symptome hatte. Und wenn es da Unregelmäßigkeiten gibt, dann muss der Spieler eben sich weiteren Untersuchungen in der Kabine unterziehen. Und erst wenn der Arzt danach dann sein Okay gibt, darf der Spieler danach wieder aufs Feld. Und die Szene wird eigentlich immer noch mal im Replay angeguckt. Und soweit ich das richtig beurteile, also jetzt so aus Erfahrungswerten, kommen doch Spieler, wenn die mit dem Concussion Protocol raus sind, doch während dem Spiel nicht mehr zurück, oder? Also ich sehe das, glaube ich, nie. Aber vielleicht irre ich mich da auch.
Ich glaube halt, also wenn sie es bestanden haben, kommen die, glaube ich, schon wieder zurück. War also das dann nicht mit Gronkh auch?
Ich weiß es nicht. Also ich weiß immer nur so im Kopf, wenn die das einmal raussindern und wirklich in die Kabine gehen, dann kommen die doch meistens nicht mehr zurück.
Also ich meine, die können schon zurückkommen, also wenn die das halt wirklich bestanden haben, weil ich glaube, das war Gronkh letztes Jahr, der dann auch so nämlich einen krass leeren Blick hatte und dann ins Zelt gekommen ist und danach wieder rauskam.
Also ja, vielleicht hat er aber auch diese Punktzahl sozusagen voll erreicht gehabt und dann haben sie gesagt, okay, kannst wieder drauf. Es gibt auch dann in Folge von dem Spiel, also nicht nur während dem Spiel gibt es diese ganzen Punkte, sondern eben auch in den kommenden Wochen müssen so 5 Schritte durchlaufen werden, wie beispielsweise, dass sie eben sich anfangs nur dehnen dürfen, überwachte Fitnesseinheiten, also beispielsweise nur mit Gewichten oder sowas. Und das Wichtigste, und das finde ich sehr, sehr gut, es darf keine Einheit gemacht werden mit Körperkontakt, damit es eben nicht noch unterstützt wird, falls wirklich irgendwie eine Gehirnerschütterung vorliegt. Mhm. Ja, und wie findest du das Concussion Protocol? Also findest du, das schützt einen Spieler ausreichend oder könnte da noch mehr gemacht werden?
Da habe ich noch eine Frage dazu, diese Spotter. Weißt du, ob die von den einzelnen Teams sind oder sind das so Schiedsrichter oder? Also
nee, ich glaube, die sind nicht von den Teams, sondern ich hätte jetzt eher gedacht, ich weiß es jetzt auch nicht schwarz auf weiß, aber ich hätte jetzt eher gedacht, dass die von der NFL sind.
Okay, das ist schon mal gut, weil dann wäre halt direkt die Frage, wenn die von den Teams sind, wie wirklich spotten die das? Also ich finde es gut, dass es so eine Art von Concussion-Protokoll gibt und dass man sagt, man zieht den Spieler raus und so. Das Problem, was ich aber unter anderem sehe, ist eben der Test, den da gemacht werden muss, weil was ich schon in ein paar Podcasts gehört habe, wo auch ehemalige Spieler zum Beispiel zu Wort kommen, dass die bei dem Test, den sie vor dem Spiel absolvieren, einfach absichtlich schlechter sind.
Ach so, ja, okay, das ist aber ja auch von den Spielern total dämlich, oder?
Ja, also, natürlich. Aber die wollen halt auch, also weil wenn die halt ausfallen bei dem Spiel, dann kriegen sie auch keine Bezahlung. Also da hängt halt so viel mit dran, wo ich glaube, also da, wie gesagt, an sich finde ich die Idee voll gut, aber dadurch, dass ich halt jetzt eben schon öfter gehört habe, dass das ganz normal ist, dass man den Test ein bisschen verkackt, damit du den dann halt leichter erreichen kannst, wenn du da rein musst und den Test machen musst, um dich auf eine Concussion untersuchen zu lassen, finde ich es halt ein bisschen schwierig. So.
Ja, also ich kann mir halt auch gut vorstellen, wie du schon sagst, und ich glaube, das ist wirklich so, dass das immer noch so ein bisschen belächelt wird. Also, dass auch viele sich so denken, ach, scheiße, jetzt, wie du schon sagst, ach, jetzt muss ich raus und das ist irgendwie, oder ich muss dann die Woche drauf, darf ich wieder keinen Kontaktsport machen und so. Oh nee, irgendwie halt es eher so sowas Unangenehmes ist für Spieler, aber auch fürs Team, kann ich mir gut vorstellen. Aber am Ende des Tages finde ich, es zwingt zumindest die Spieler bis zu einem gewissen Grad so auf sich Acht zu geben. Und es gibt immerhin noch eine Instanz, die so ein bisschen drüber steht und mal so guckt, ja, wenn er jetzt da irgendwie komplett wankt oder sowas, dann kommt der jetzt nicht mehr ins Spiel. Und das finde ich schon gut, weil, wie gesagt, schaut man sich Spiele aus den 80ern oder 90ern an, dann war das halt nicht der Fall.
Ja, das auf jeden Fall. Ich finde es da halt, glaube nur, oder fände es da mal interessant zu wissen, wie das denn ist, wenn ein Spieler vor dem Spiel jetzt zum Beispiel sagt, er kann nicht spielen, wie sehr einen Druck er da von seinem Team auch kriegt oder so. Oder wenn er halt wirklich sagt, ja, hier nie Concussion und ich bin raus, was mit ihm da passiert und ob er da arg unter Druck gesetzt wird, von wegen, hey, beim nächsten Mal machst du aber das nicht, sondern da gehst du wieder aufs Feld drauf.
Es gibt halt auch unterschiedliche Interessens, Begründungen, weil klar, die Teams haben das größte Interesse dran, dass ihre Topspieler auf dem Feld sind und nicht irgendwo in der Kabine hocken. Und die Liga ist aber, glaube ich, inzwischen echt so ein bisschen gebrandmarkt, natürlich von diesen ganzen Klagewellen, die ja auf sie einprasselt. Und ich glaube, die haben natürlich schon auch im Kopf, ja, okay, ich habe keinen Bock, dass jetzt in 10 bis 15 Jahren die nächste Welle kommt mit Spielern, die halt wieder sagen, ja, wir wurden nicht ausreichend aufgeklärt oder nicht ausreichend geschützt. Von dem her, glaube ich, liegt der Liga schon auch ein bisschen was dran, dass das eben alles befolgt wird, dass sie danach die Hände nach oben reißen können und sagen können, ja, wir hatten doch das Protokoll, also so nach Motto, oder die Verantwortung dann aufs Team schieben können und sagen können, ja, wenn das Team das nicht einhält, dann kann ich auch nichts machen, so nach dem Motto. Also ich glaube, es gibt da eben verschiedene Interessen auf jeden Fall, und der Spieler, klar, ich glaube, die denken oft nur ans also sehr kurzfristig. Und ich glaube, viele von denen haben nicht den Weitblick zu sagen, ja, wie sieht's eigentlich aus, wenn ich 50 oder 70 bin?
Voll. Also das auf jeden Fall. Und eine weitere Interessensgruppe, die da mitspielt, ist aber auch der Zuschauer. Wenn ich mir denke, wie sehr es einen Aufschrei gibt, wenn irgendwelche Regeln so verändert werden, dass die Spieler dadurch mehr geschützt werden, es aber weniger Zusammenstöße gibt. Also jetzt zum Beispiel bei der XFL hatte man ja den Onside-Kick verändert, so dass da die Spieler weniger die Chance haben, ineinander zu krachen. Und würde das in der NFL zum Beispiel passieren, wäre das, glaube ich, so ein harter Aufschrei, oder auch so generell jedes Mal, wenn es eine Regeländerung gab, die eben dazu geführt hat, dass Spieler andere Spieler nicht so hart hitten dürfen, hatte man ja einen Aufschrei in den sozialen Medien, unter den Zuschauern, in den allgemeinen Medien, von wegen, geht da weg vom Männersport und das wird immer weicher und so. Also das ist halt, glaube ich, noch eine Interessengruppe, die da mitspielt, die nicht unbedingt das Wohl des Spielers im Vordergrund hat. Zumindest die meisten, würde ich jetzt mal sagen, dass die tatsächlich eher die Hits halt sehen wollen. So.
Ja, gebe ich dir recht, ist halt eben schon so ein männlicher Sport und irgendwie so eine gewisse Aggressivität wird ja immer noch gefeiert und so.
Ja.
Es würde mich auch mal interessieren, lasst uns gerne mal auch über Twitter gerne wissen, wie seht ihr das Ganze? Also findet ihr das ausreichend? Findet ihr, da gibt's noch Bedarf? Wenn ja, was? Also würde mich auf jeden Fall echt sehr interessieren, was ihr da draußen so denkt. Und ich glaube, damit sind wir heute eigentlich auch durch. Es ist nämlich natürlich schon irgendwie ein bisschen sperriges Thema. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu trocken. Wir packen euch auf jeden Fall alle wichtigen Infos auch nochmal zur Folge dazu. Also sowohl, ich habe da so ein Merkblatt gefunden, ein offizielles, wo nochmal alles zusammengefasst ist zum Thema CTE. Dann aber eben auch den Film packen wir euch nochmal rein, Erschütternde Wahrheit mit Will Smith. Dann eben noch die Netflix-Serie mit Aaron Hernandez. Und ich glaube, Anna hatte auch nochmal ein paar nützliche Links zusammengesucht.
Genau, die packe ich dann auch noch alle in unsere Shownotes mit rein.
Perfekt. Und dann geht's in 2 Wochen weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar werden wir mal einen Blick auf den NFL Draft werfen. Bisschen abseits von dem normalen Mainstream-Themen. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört.
Total. Und also erwartet auf jeden Fall keinen Mock-Draft. Der wird nicht kommen bei uns hier auf dem, da in 2 Wochen. Das als kleine Vorwarnung.
Genau, wir wollen eben ein bisschen anders an das Thema NFL Draft rangehen, genau. Aber lasst euch überraschen. Und dann sage ich wunderschöne Ostern euch noch. Genießt die schönen Tage mit eurer Familie, mit euren Freunden. Und genau, dann bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen. Ciao.